Alex, weißt du was? Ich habe gestern einen Post gesehen vom Standard.
Vom Standard aus Österreich?
Ja, es wird mir angezeigt.
Was hast du gesehen, dass Strache zurückgetreten ist?
Das habe ich gesehen. Weißt du, was ich noch gesehen habe? Wir
Was denn?
gehören zu den ersten österreichischen Podcasts, die ein Sponsoring haben.
Nein.
Doch, da stand da.
Wirklich? Ja, da muss ja was dran sein. Also wundert euch nicht, wenn ihr jetzt gleich eine Werbung hört.
Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage im Auftrag von Mazda Österreich. 1969, das war ein Jahr, in dem sich ja vieles in der Welt verändert hat. Neil Armstrong betrat zum Beispiel als erster Mensch den Mond. In Woodstock feierten die Hippies ihr Bild einer anderen Gesellschaft und in Österreich verkaufte Mazda als erste japanische Automarke im Land seine ersten Fahrzeuge. 1969 ist also jedenfalls auch ein historisches Datum am heimischen Automobilmarkt. 2019 feierte Mazda sein 50 Jahre Jubiläum mit dieser Bilanz. 1969 hat man in Österreich 181 Autos verkauft. Im Rekordjahr 1982 dann schon 28.000. Insgesamt waren es seit dem Jahr 1969 680.000 Stück. Immerhin 250.000 davon fahren heute noch. 1986 brachte man dann die ersten Autos mit serienmäßigem Katalysator in Österreich in den Verkauf und im heurigen Jubiläumsjahr wird der erste Serienmotor mit Benzin-Selbstzündung erhältlich sein. Mehr Infos zur neuen Modellgeneration rund um den Mazda 3 gibt's in den Shownotes.
Flaschenkinder, der Podcast.
Hallo Alex.
Bonjour, salut.
Ah, du bist ja der kleine Franzose.
Ich bin in eine französische E-Mail hier in Bordeaux.
Oh, wie ja. Toll. Wie geht's dir dort?
Es geht mir sehr gut. Ich bin ja gerade in Bordeaux. Wir haben das ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich diese Folge aus Bordeaux aufzeichne mit dir. Ich war ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir es hinkriegen, denn ich muss ehrlich sagen, das Internet hier ist nicht ganz so gut, vor allem in den kleinen Chateaus und so, in den Weinbergen. Aber ich bin heute umgezogen in eine kleine Stadt, also eine sehr bekannte Stadt hier in Bordeaux, nämlich in Saint-Émilion. Das ist so ein wirklich kleines, pittoreskes Städtchen. Übrigens seit einiger Zeit UNESCO-Weltkulturerbe. Und ja, hier in dieser Unterkunft habe ich tatsächlich funktionierendes WLAN. Man glaubt es kaum.
Ein Wahnsinn.
Und weißt du, was das Beste? Ja, was wolltest du sagen?
Fang du. Das ist das Beste.
Das Beste, also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für mich jetzt. Die gute Nachricht ist direkt, und ich meine, Bordeaux ist ja nicht gerade bekannt für seine Natural Wines, direkt unter meinem Hotel ist der einzige Natural Weinladen hier in der Gegend.
Nein, so? Das hast du doch extra so gemacht.
Nee, das war wirklich totaler Zufall. Jetzt kommt aber die schlechte Nachricht.
Der hat zu.
Der hat nur an 3 Tagen die Woche offen.
Ah, ja.
Nämlich Donnerstag, Freitag, Samstag. So, und jetzt, wo wir aufnehmen, ist gerade Mittwoch, aber morgen macht er auf und dann gehe ich sowas von hin.
Ja, aber genau das wollte ich auch sagen, weil ich habe es ja auch schon in der Story angekündigt und gerade ist es super krasses Thema, weil die SZ, die Süddeutsche Zeitung, ein Sondermagazin rausgebracht hat über die Pestizide, die in den Weingütern in Bordeaux benutzt werden, was man sich eigentlich so antut im Körper, weil zwei Frauen gerade die Hosen runtergelassen haben und das mal alles, wie sie sagen, aufdecken, was ja eigentlich jedem, der sich ein bisschen mit Wein beschäftigt, klar sein sollte, aber viele einfach ignorieren. Und deshalb habe ich ja schon gesagt, also Bordeaux ist ja gerade überhaupt nicht für Naturweine bekannt, aber wie ich dich jetzt in den letzten Tagen gehört habe, hast du unfassbar viel Naturwein bisher schon dort trinken können.
Ja, unfassbar viel würde ich jetzt nicht sagen, aber ich beobachte schon, dass es eine Szene gibt, eine junge Szene auch, die da ein bisschen dagegen arbeitet, also gegen diese klassisch konventionellen, traditionellen Weingüter. In Bordeaux selbst, also in der Region Bordeaux, in der Gironde, ist es sehr, sehr schwierig, glaube ich. Aber es gibt auf jeden Fall in Bordeaux Stadt zum Beispiel ein paar Naturweinläden, die unterschiedliche Naturweine haben aus Frankreich, also auch aus der Ardèche und aus der Loire, oder auch spanische Naturweine und auch österreichische, lustigerweise. Also von den gastronomischen Angeboten wird es viel, viel besser. Von den Naturweinwinzern, glaube ich, das wird noch einige Zeit dauern. Ich fand es ganz lustig. Ich war gerade heute Nachmittag hier in Saint-Emilion in einem kleinen Laden und die haben ein sehr bekanntes Chateau. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber die Dame von dem Chateau hat zu mir gesagt, ja, es ist halt im Bordeaux Naturwein oder generell überhaupt nur Bio zu machen, ist fast unmöglich, weil wenn es regnet, dann müssen sie spritzen, weil sonst die Feuchtigkeit sozusagen die Pflanzen anfällig macht für Keime. Und dann habe ich
aber
gesagt,
das ist doch eine billige Ausrede, Alexandre, oder? Also
ja,
es regnet
ja,
überall.
Sagen wir so. Ich glaube, es kommt schon auch ein bisschen. Also ich will jetzt nicht irgendwie total drüber fahren den Leuten, weil ich gebe ihr in gewissen Punkten recht. Es kommt schon ein bisschen auf die Rebsorte an und auch auf die klimatischen Bedingungen, wie man dann den Wein behandelt im Weingarten. Aber es gibt ja Alternativen, sagen wir so, zu den klassischen Pestiziden.
Ja.
Und was ich sehr spannend oder eigentlich traurig fand, ist, dass sie mit voller Überzeugung gesagt hat, ja, und dann gibt's halt einfach Chateaus, die sagen, das Bio-Siegel, das möchten sie nicht am Etikett haben, das sieht sehr unästhetisch aus. Und da denke ich mir so, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt auf dem Niveau diskutieren, dann wird's echt lächerlich, ja.
Aber vielleicht hat sie das auch einfach falsch interpretiert, weil ganz viele Naturweinwinzer, die wir kennen, sagen halt, ich scheiß auf die Siegel. Ich mach guten Wein, das weiß ich und dafür brauche ich kein Siegel.
Ja, eben, das habe ich auch nicht verstanden. Also es ist ja, man muss das ja auch nicht, man kann es ja auch ganz klein, man muss ja nicht dieses riesen Bio-Siegel da draufkleben oder man braucht ja auch keine Zertifizierung unbedingt.
Eben,
man
eben.
Kann ja auch sagen, ich mach's einfach so.
Ja. Ja. Naja, wie dem auch sei, du weißt ja gerade die Menschen, die unkonventionellen Wein verkaufen, egal ob in Läden oder in Restaurants, die Naturwein ja auch dann immer als das, was die Freaks gerade trinken oder als Trend bezeichnen, das sind eigentlich die, die sich am wenigsten bisher damit auseinandergesetzt haben und oft gar nicht verstehen, was das alles soll, weil das lief ja bisher auch so gut. Von daher braucht man da bei manchen Leuten gar nicht erst anfangen zu diskutieren.
Ja, nee, nein, das ist ja auch völlig legitim. Ich bin ja hier mit Freunden unterwegs und das ist ganz lustig, weil die sind jetzt nicht die großen Naturweinfans, aber ich habe denen dann ein paar Naturweine zum Probieren gegeben und die waren richtig, richtig begeistert, was mich total überrascht hat. Also, es hätte ich nicht damit gerechnet, aber die haben sich dann irgendwie so für den Naturwein begeistern können, dass wir tatsächlich morgen einen Termin bei einem Chateau haben, bei einem Naturweinwinzer hier in Bordeaux, auch hier in der Nähe von Saint-Emilion. Und jetzt muss ich kurz nachschauen, wie der heißt. Hier heißt ja irgendwie alles
Chateau.
Chateau sowieso, ja genau. Jean Fon, also Jean und Fon, also F-A-U-X geschrieben.
Ah.
Und das ist ein ziemlich cooler Typ. Und den treffen wir morgen. Genau, da bin ich schon sehr gespannt. Cool. Und der Wein schmeckt richtig toll. Also wir haben auch gesagt, dass wir uns direkt eine Kiste bestellen werden.
Ach, sehr cool. Genau. Ja, da freue ich mich. Da bin ich gespannt.
Vielleicht ist das dann demnächst mein Burner der Woche. Aber heute habe ich einen anderen ganz speziell mit. Aber was ich noch sagen wollte, ich bin so aufgeregt. Ich habe so viel erlebt in den letzten Tagen. Das war so.
Ja, ich merke schon.
Ja, also wir waren echt viel unterwegs. Also wir waren jeden Tag einige Stunden auf den Beinen und sind viel herumgefahren. Ich finde, wir haben es echt perfekt aufgeteilt, weil wir waren zuerst am Meer, also in Arcachon und am Cap Ferret. Das ist so eine Halbinsel und haben dort richtig geile Austern gegessen. Wir haben dort eine Austernzüchterin kennengelernt und besucht, die uns dann so ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt hat und uns dann natürlich auch einige Austern zum Probieren gegeben hat. Das kann man halt irgendwie nicht vergleichen bei uns, weil du gehst dann dorthin und dann holt die dann diesen Korb aus dem Wasser und dann knackt die die aus der, so frischer geht's halt nicht, ja. Also, es war richtig, richtig toll. Und da gibt's halt hunderte Austernbars an der Küste, wo du direkt am Wasser sitzt und die Austern isst. Also richtig, richtig gut. Und dann waren wir in Arcachon, in einer kleinen Stadt, und haben dort Dune Blanc gegessen. Das sind so kleine Brandeckkrapfen, die ein Patissier dort macht. Das, gefüllt mit so einer Creme. Das war auch richtig toll. Und ja.
Und ich muss auch sagen, du hast dir ja den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, weil gerade sind ja all unsere, ach so, verehrten Weingurus auch alle in Bordeaux, weil die Weinmesse dort ist, und ich sehe die ganze Zeit die Stories von denen, wie sie da von Chateau zu Chateau, natürlich absolut nicht Naturchateaus, rumgeistern und sich irgendwie feiern, wie geil sie sind, dass sie da bei der Weinmesse und auch auf den Weingütern sind. Stimmt, ich nenne natürlich keine Namen. Das sind natürlich bestimmt auch alles Leute, die guten Wein zu schätzen wissen, die aber leider immer noch nicht begriffen haben, dass man auch nicht Schwefel braucht unbedingt.
Ja, stimmt. Ja, es ist auch so ein bisschen auch, also ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen Posing. Ich meine, alleine hier in der Region Saint-Emilion, es ist eine relativ kleine Region jetzt im Vergleich, gibt es 800 Chateaus. Ja, also das ist, man kann sich das nicht vorstellen. Aber natürlich will man dann zu den Großen, zu Lafite Rothschild und zu Petrus und zu
Genau.
Ja. Chateau Margaux und so weiter.
Und sich schön mit der Magnum fotografieren lassen. So, das ist auch immer sehr wichtig.
Genau, richtig. Kaufen tut man da nix. Und wenn man mal weiß, was eine Flasche Petrus kostet, so, ich würde sagen, ab 3.000-4.000 Euro aufwärts, dann überlegt man sich doch, ob man sich ein Fläschchen mitnimmt für zu Hause.
Ja. Ach, der war lecker, ich nehme ihn.
Ja, genau. Der war lecker, den nehme ich. Also genau, und dann waren wir gestern in Bordeaux-Stadt, das war auch richtig toll, muss ich sagen, haben dort unter anderem diese Canelés verkostet, das sind diese kleinen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sehen aus wie so kleine Küchlein, sind eigentlich aus einem Crepe-Teig und werden in einem Waffeleisen gemacht, und die Geschichte finde ich ganz spannend, das kommt von, also es ist ganz, ganz lange her, als die Nonnen Wein gemacht haben in Frankreich, haben die zum Klären des Weins Eiweiß verwendet. Und dann hatten die natürlich die ganzen Eidotter übrig und wussten nicht, was sie damit machen, und wollten die nicht wegwerfen und haben dann diese kleinen Küchlein in dem Waffeleisen gemacht.
Ah, ja. Das ist schön.
Genau, und dann waren wir, ich bin dann auch schon fertig, ich bin nur irgendwie, ich habe so viele Eindrücke in mir. Dann waren wir bei einer Chocolatière, bei Asna, ein ehemaliges Model, die als einzige, und das hat mich extrem gewundert, als einzige in ganz Bordeaux und Umgebung Bean-to-Bar-Schokolade macht. Also sprich, von der Bohne weg die Schokolade produziert und Pralines und so weiter. Und das war auch richtig toll. Sehr
cool.
Spannend.
Ja. Das hört sich wirklich sehr, sehr schön an.
Ja, was hast du so erlebt in deinem langweiligen Leben?
Also ich muss sagen, ich hab ja sowieso crazy Wochen hinter mir und auch noch vor mir, und ich bin gerade einfach ganz froh, ein wenig Ruhe zu haben, denn man muss ja sagen, das ist jetzt die letzte lange Folge, die wir aufnehmen. Ich bin in ein paar Tagen schon in Portugal.
Das stimmt.
Und deshalb versuche ich gerade so wenig wie möglich zu erleben und einfach mal ein bisschen runterzukommen und für mich zu sein, um ehrlich zu sein. Aber ich war auf einem Rockkonzert am Montag, das war richtig geil, von den von den Helicopters, so.
Man merkt, du bist ein richtiges Fangirl.
Ja, ich wurde eingeladen, das
wie
war
heißt
richtig
die Band
geil.
Nochmal?
Ja, genau, so war es. Aber ich war, glaube ich, auch die Jüngste da. Und mein Kumpel Jörg, der mich mitgenommen hat, war, glaube ich, super begeistert und wird mich jetzt auf jedes Rockkonzert mitnehmen. Denn natürlich, dadurch, dass ich die Jüngste und auch ziemlich gut aussah an dem Tag, hat es irgendwie an der Bar für mich halt nur 2 Minuten gedauert, ein Bier zu bekommen, während die anderen sehr lange warten mussten, die alten langhaarigen Männer. Und genauso war es auch ein schönes Erlebnis, mal auf einer Toilette nicht anstehen zu müssen auf einem Konzert. Und am Ende habe ich mich dann für diese Einladung zum Konzert bedankt, am Merchandising-Stand dem Jörg ein T-Shirt gekauft und auch dort standen, war eine riesige Schlange, es waren wirklich viele Fans da und ich kam sofort dran, es war mega.
Hört sich gut an.
Ja, war auf jeden Fall super lustig. Seitdem ich dort war, bin ich nur noch gut drauf. Weil es
bist,
war
du jetzt eine bist du jetzt eine Rockerbraut oder was?
Ich bin jetzt eine kleine Rockerbraut.
Läufst du nur noch mit Lederjacke rum?
Ja, zumindest in so Stressmomenten habe ich für mich gemerkt, so ein Rockkonzert, super, du brauchst keinen Boxsack oder sowas, sondern
du, das finde ich gut. Ich meine, ich finde das alles okay, solange du nicht irgendwie mit so Death Metal oder sowas daherkommst. Also, wenn du dann irgendwie beginnst zu headbangen, dann wird es schwierig, glaube ich.
Nee.
Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja, genau, du hast es ja schon kurz angekündigt. Wir machen Sommerpause, eine verfrühte Sommerpause, weil du auf Arbeitsurlaub nach Portugal fliegst. Und wir die nächsten 5 Folgen, also sprich die nächsten 5 Wochen, voraufgezeichnet haben. Also das sind dann viel kürzere Folgen, also viel kürzere, es sind 30-Minuten Folgen, weil wir beim Vorproduzieren gemerkt haben, dass wenn wir immer eine Stunde aufnehmen müssen, das ganz schön viel ist. Und deswegen dauern die 30 Minuten. Ich glaube, die sind auch ganz lustig geworden, sind auch ganz gut geworden. Und danach geht's wieder direkt weiter in 6 Wochen sozusagen mit den normalen Folgen. Und heute habe ich gesehen, dass du schon einen Aufruf gestartet hast für dein nächstes Fernsehprojekt.
Ja.
Darf man darüber schon sprechen?
Ja, ne? Ja, ich meine, es gibt einen Aufruf. Ich kann noch nicht viel verraten, aber wir suchen gerade Männer, die Männer lieben und auf der Suche nach einem Partner sind. Und da könnt ihr mal alle bei Instagram Casting für alle, da könnt ihr gerne folgen. Und euch da anmelden, wenn ihr zufällig auf Männer steht und auf der Suche seid. Und wer weiß, was dann passieren wird.
Wenn Keller dabei ist, dann wird's auf jeden Fall wild.
Es wird wild, es wird spaßig, es wird heiß.
Also es ist im Ausland sozusagen.
Das weiß ich derzeit leider überhaupt nicht. Das kann ich doch überhaupt nicht sagen, wo das Ganze stattfindet.
Aber du sagst, es wird heiß oder du meinst so
ja,
untereinander wird es heiß.
Und, ja, zwischenmenschlich wird es heiß.
Okay.
Und also ich muss sagen, ich glaube, jeder Mann, der die wahre Liebe sucht, und davon wird es doch einige geben, der ist dort genau richtig. Denn wir werden ein Umfeld schaffen, was für die Liebe gemacht ist. Oh. Hört sich das nicht toll an?
Oh. Das ist jetzt ein Teaser, wirklich.
Oder?
Okay, ja, spannend.
Ja, okay. Ich bin auch gespannt und ich hoffe, wir finden ganz viele liebeswütige Männer, so
das
find,
ja, das hoffe ich auch. Also ich glaube, es gibt sie, aber der Schritt dann sozusagen auch zu sagen, ich gehe jetzt auch vor die Kamera und
das
und
ist
mach
natürlich
das
immer eine andere Nummer. Ich verstehe
so,
das auch.
Ja, ja.
Also das wäre auch für mich jetzt,
also ich würde das um kein Geld
denkbar.
Der Welt würde ich das machen.
Ich glaube, es kommt ein bisschen aufs Alter an. Ich glaube, hätte man mich so bis 25 gefragt oder sagen wir 24. Wär ich noch jemand gewesen, der sich so wenig Gedanken darum gemacht hätte, dass ich es einfach gemacht hätte aus Spaß. Ist ja auch ein Erlebnis, also auch mal so vor der Kamera zu stehen und so ein Projekt mal mitzumachen, das ist ja einfach auch spannend. Und
na
ich finde, je jünger man ist,
ne? Also,
ja, ich kenne das ja.
Du hast ja mitgemacht bei Love Island und Adam sucht Eva.
Es hat leider nicht funktioniert. Ich bin immer noch auf der Suche, aber deshalb mache ich ja jetzt einen Podcast, ja. Hat alles nichts gebracht.
Nackt auf der Insel rumspringen sieht, ja.
Genau, also trotz 200.000 Follower immer noch keine wahre Liebe dabei. Nein.
Ja, mein Gott, es wird passieren.
Kinder, glaubt nicht alles, was der Alex sagt, ne?
Ja, ganz ehrlich, ich muss jetzt direkt was trinken, weil ich habe mir gestern einen richtig geilen Wein gekauft und der ist jetzt absolut bereit, getrunken zu werden von mir.
Also magst du beginnen?
Wie du möchtest. Du kannst auch gern beginnen, aber
ja, weil ich muss auch unbedingt trinken.
Ja, komm also. Dann, Ladies first.
Der Burner der Woche.
Ich habe heute was richtig Besonderes dabei. Und zwar ist es ein spanischer Petnat, Brünature. Und mir wurde der angepriesen als Champagner-Ersatz. Und ich muss sagen, da ist man ja immer skeptisch, weil Champagner ist Champagner und Petnat ist Petnat, um das mal so zu sagen. Aber dieser Petnat ist unfassbar grandios und ein wahrer Champagner-Ersatz. Und ich habe ihn getrunken. Und jetzt gleich werde ich ihn auch wieder trinken, aber ich habe ihn getrunken mit einer Runde von Champagner-Freaks, die auch eigentlich nichts mit Naturwein am Hut haben. Und die sind alle aus den Latschen gekippt. Das schon mal als Vorschusslorbeeren. So. Und ich habe ihn natürlich schon eingeschenkt, weil, das ist das Besondere auch bei diesen, bei vielen spanischen Naturals, hast du neben dem Korken auch noch eine Metallspange drumherum. Und bis ich die jetzt aufgemacht hätte, hätte ich das Mikrofon aus der Hand gerissen oder so.
Deshalb, aber das ist nicht ungewöhnlich, oder? Das kenne ich auch von Sekt und Champagner.
Ich kenne es nicht so eine zum Aufdrehen, sondern eine richtig starke Metallklammer sozusagen.
Ja, ich weiß schon. Ja, stimmt, ja.
Also die sieht man nicht so oft, finde ich. Und es, mit welcher Gerätschaft man das aufmacht, bleibt doch jedem selbst überlassen. Ich nehme immer ein Messer, aber es ist wahrscheinlich völlig falsch. Aber gut, ich habe ihn jetzt im Glas und schwenke ihn gerade und muss sagen, es ist eine wundervoll tiefgelbe, leicht ins Grünliche schwenkende Farbe. Ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, wie der heißt. Ne? Sorry.
Ja eben, wie heißt der denn?
Der ist vom Weingut Nueva Mess und es ist der Medol Celestio Catija Brünature. So. Gelbe Farbe. Gelb leicht ins Orange, aber hat auch so einen grünlichen Schimmer. So, ich schwenke ihn gerade. Und
welche Trauben haben wir hier?
Diese Catija Catoixa geschrieben. Also Catuixa. So. Das ist die Traube. I don't know her that good, but she tastes really great.
Okay.
So. She die Traube.
Ah, okay, ich wusste nicht, dass die Traube eine Person ist. Gut.
Doch, für mich ist sie eine Frau. Diese Traube ist eine Frau. So, um das jetzt mal kurz zu sagen. Also, wir haben hier.
Deswegen muss ich sagen, mag ich ja auch die Franzosen so gern, ne? Also einerseits, weil die so gerne fressen und saufen, aber andererseits, weil die noch schlechter Englisch sprechen als ich. Das mag ich wirklich an den Franzosen. Naja, gut, sorry. Ja, erzähl weiter.
So, hab gerade schon ein Schlückchen genommen. Also großartig. Du hast Pfirsichnoten, aber auch was leicht Limettiges. Und trotzdem hat er eine so krasse Tiefe. Also der hält, also du hast so ein, der halt nach, also der, du hast viel Geschmack im Mund und das sind da Noten, die würde ich sogar beschreiben, von ein bisschen Zimt und Honig. Also super. Und eine ganz tolle Perlage. Und der Geruch ist halt, was ich halt an den ganzen Naturals halt so liebe, bei dem hast du so eine.
Richtig aufgeregt, Keller.
Ich weiß. Das ist so, du hast auch so eine Salzigkeit und wenn du das Weingut fragst, warum, dann sagen die halt, naja, wir sind so nah am Meer, dass du einfach diese Meeresluft oder diese Meeressalzigkeit mit im Wein verarbeitet hast.
So ein bisschen was Maritimes.
Total. Und um mal kurz zu definieren, wo der ist, das ist bei Tarragona. Die Stadt heißt Lanu de Gaia. Und das ist genau bei Tarragona. Und um mal kurz was über den Wein generell zu sagen, nachdem der gepresst wurde, kommt er erstmal 15 Tage in den Stahltank und bleibt dann circa, also wird dann nochmal weiter fermentiert in der Flasche. Und bleibt da so 14 bis 15 Monate. Genau. Und dann machst du den auf nach dieser zweiten Fermentation, trinkst den und hast einfach pure Liebe. Also ich finde es.
Und davor
ganz
wird er
großartig.
Natürlich noch, Vorsicht, Fremdwort, degauchiert. Nehme ich
oh,
an.
Oh.
Oh oh, wir haben eine Rüge bekommen. Also habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt, dass ich zu viele Fremdwörter verwende. Also für alle, die nicht wissen, was degauchieren heißt, dass quasi bei der Flaschengärung mit natürlichen Hefen bleibt ja ist die Flasche ja so schräg kopfüber und die Hefe sammelt sich unten im Flaschenhals und das möchte natürlich niemand trinken und niemand im Mund haben. Deswegen wird das dann rausgeschossen und dann nochmal mit Wein aufgefüllt. Genau. Damit man eben diesen trüben Hefesatz, diesen Bodensatz nicht in der Flasche hat.
So, ja, genau, so passiert das. Und ich muss halt sagen, dass ich wirklich komplett begeistert bin und auch alle anderen, die den mit mir getrunken haben. Also das ist ein großartiger Wein und der hat eine solche, weil oft ist es bei Petnat so, der macht dir Spaß, aber wie wir dann auch oft sagen, das ist ein Wein, den musst du irgendwie, oder den trinkt man gut zu einem Brunch oder wie auch immer, so locker. Und der ist zwar leicht, aber hat trotzdem so, der nimmt so einen Raum ein, dass, glaube ich, danach jeder Wein eigentlich abstinkt. Also das ist vielleicht so ein Wein, den man eher so zum Abschleppen trinkt oder zum, also man bleibt bei diesem
vielleicht
Wein.
Oder so vielleicht im Sommer, wenn man irgendwie ganz romantisch irgendwo hinfährt mit einer Decke im Park oder
ja.
So, also auf jeden Fall nicht, wenn danach noch was kommt, also danach noch andere Weine
genau,
kommen.
Genau, das war nämlich unser Problem auch. Wir haben danach auch einen großartigen Natural Weißwein getrunken, aber der stinkt dann halt ab, weil egal, was du danach trinkst, es kann das eigentlich in dem Moment nicht toppen. So.
Wie viel Prozent hat der?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mal kurz auf die Flasche gucken. 12,5.
Ah doch, okay. Was sonst hätte ich gesagt, wäre es auch irgendwie so ein guter Brunchwein. Ich mag ja immer ganz gern, wenn man so einen Brunch mit Freunden macht, sowas, also wenn man nur Sprudeliges zum Beispiel trinkt. Finde ich auch nicht schlecht. Ich mache das gerne mit Champagner auch. Es geht halt dann, wenn man viel bruncht, auch ein bisschen ins Geld. Aber das mag ich eigentlich ganz gerne. Also, dass man dann gar keinen Wein trinkt, sondern halt einfach ja, Orangensaft und Wasser und Kaffee und eben immer so ein Gläschen Sprudel dazu.
Ja. So.
So nämlich.
Also
aber
ich
das hast du aber ganz
dir,
schön
Alex,
ausgeholt, ne? Für dieses kleine Fläschchen Sprudelei.
Es tut mir leid, aber ich muss sagen, das ist ein Wein und ich werde dir den auch unbedingt zeigen müssen. Der wird dich auch unfassbar umhauen. Ich weiß ja auch, was du in den letzten Tagen getrunken hast, da kannte ich ja auch einige. Das, aber der wird dir gefallen.
Ich bin gespannt. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, ich mache weiter. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, weil es wird mir nicht schwerfallen. Es ist wahnsinnig schwer, hier auch etwas über kleine Weingüter herauszufinden, weil die natürlich dann oft auch sehr speziell und sehr versteckt sind und nicht wie die großen Chateaus dann irgendwelche Websites und Internetauftritte haben. Aber ein bisschen was habe ich herausgefunden. Ich war gestern durch Zufall, als ich am Weg zur Chocolatière war, zu Asna, gegenüber auf der Straße war ein Weinladen. Und die Freunde von mir haben gesagt, ja komm, schauen wir da rein, kaufen wir uns noch einen Wein für den Abend. Und ich dachte mir schon so, boah, ey, das sieht echt nicht wirklich nice aus. So ein bisschen schäbig, nicht einladend. Ich dachte so, boah, das ist sicher so ein Touristending, aber es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, weil wir waren nicht in der Touristengegend. Also sind wir da rein und haben Sandrine kennengelernt. Sandrine ist mega crazy. Also sie hat mich ein bisschen an dich erinnert. Achso, was ich noch nicht dazu gesagt habe, es war eine reine Naturweinbar. Also nur Naturweine und haben nur exklusive Winzer, die quasi nur in ihrem Laden verkaufen. Was schon mal wirklich toll war. Und deswegen kennen sie auch jeden einzelnen Winter, also Winzer, Sondrin und ihr Mann. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen Fancy Wein und am liebsten Orange. Und dann ist die aus allen Wolken gefallen, weil sie hat gesagt, das hat noch nie, seit sie den Laden offen haben, jemand bestellt.
Nein.
Und sie hat sich so gefreut und hatte eine Flasche offen. Sie sagt, das ist auch ihr Lieblingswein, aber sie trinkt den halt alleine gern mit ihrem Mann, weil Kunden wird sie den jetzt nicht geben. Und dann hat die.
Ja, dann ist besonders gut, ja.
Und dann hat die mir den eingeschenkt und er war so genial. Ich habe mir gleich eine Flasche gekauft. Und zwar ist ein ganz, ganz kleines Weingut, also ein Mikroweinberg sozusagen, den Sebastian und seine Frau Sophie bewirtschaften. Sebastian war Önologe, vorher in der Weinbranche tätig und hat dann irgendwann diesen kleinen Weinberg gepachtet in Langon. Das ist so südöstlich der Stadt Bordeaux. Und um so eine Vorstellung zu haben, wie klein der Weinberg ist, es steht auf dem Etikett, und das hat mich so ein bisschen gewundert, 85 Ar, also AR. Und was bedeutet, dass das Weingut oder der Weinberg, die Rieden, weniger als ein Hektar klein sind, also
Nein.
nur 8500 Quadratmeter, was wirklich klein ist. Also so die kleinen Weingüter fangen ja bei uns so bei 4-5 Hektar an. Mm. Und das sind schon sehr kleine, aber die haben nicht mal ein Hektar. Und deswegen steht auch dabei Le Petit Parcelle, also kleine Parzellen. Die machen so um die 2000 Flaschen, was echt sehr wenig ist. Die Flaschen sind auch alle durchnummeriert. Am Etikett habe ich auch ein bisschen schmunzeln müssen, weil du ja auch eine Gmail-Adresse hast, haben die nur eine Gmail-Adresse. Und ja, also sind ganz, ganz tolle Leute. Ich habe so ein bisschen recherchiert auch über die. Also ein bisschen hat mir Sondrine auch erzählt. Machen alles in Handarbeit, biodynamisch, arbeiten viel mit der Natur, mit Kräutertees, mit ätherischen Ölen. Also richtig, richtig toll und sind so richtige Pioniere und die einzigen, die aller einzigen, die rund um Bordeaux, also in der Gironde, Orangewein machen. Also ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Und die sind natürlich mega gefragt in der Spitzengastronomie. Also es gibt so 1-2 Sterne Köche rund um Bordeaux, die total geil auf diesen Wein sind.
Ach, cool.
So, ja. Sind alte Reben, die da übernommen haben. Der Wein besteht aus Sauvignon, Blanc, Semillon und Muscatella, also eine Cuvée. Und in der Nase hat da, finde ich, nicht dieses klassische Orangewein Stinkerl, das man so kennt, also dieses leicht nach Misthaufen erinnernde, sondern sehr neutral, bisschen Apfel kommt durch. Und am Gaumen knallt dir dann voll die Frische rein, also der frische Kick mit dem reifen Apfel, ein bisschen rauchig auch, sehr, sehr spannend. Lustigerweise ist der Wein orange, aber nicht sehr trüb, unfiltriert.
Cool.
Und schmeckt richtig, richtig gut. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie rausfinden, wie man diesen Wein, also die Flasche habe ich jetzt schon offen, aber wie man diesen Wein nach Österreich bekommt. Ich glaube, das wird nämlich echt schwierig. Das ist halt das Problem bei diesen kleinen Weingütern oft.
Wie teuer war die Flasche?
Die Flasche, gute Frage, ich meine 27 Euro.
Ah, okay.
Im Laden, also
ja.
bei dem Winzer wird es natürlich günstiger sein.
You never know. Bei so wenig Hektar muss man natürlich auch irgendwie gucken, dass man
Es ist schon was ganz Spezielles. Also wenn man sich überlegt, 2000 Flaschen, sagen wir, wenn der Verkaufspreis bei 20 Euro liegt, dann sind das 40.000 Euro. Ne? Ja. Also überleg das mal. Und das ist brutto. Also von 40.000 Euro Jahreseinnahmen kann eine Familie nicht wirklich leben.
Ja. Naja, so ist das. Schön, da haben wir ja ganz spezielle Weine in unserer letzten langen Folge.
Das stimmt. Wir lassen es nochmal richtig knallen, bevor du abhaust nach Portugal.
Ja, wirklich. Damit dann irgendwie am Ende alle sagen, oh, wann kommen die nächsten Burner?
Ja. Ach, in der Cité de Vin war ich auch im Weinmuseum. Mm. Das war auch toll in Bordeaux.
Ich habe gesehen, ich weiß nicht, wer das war, da hat irgendwer einen Flaschenkinderaufkleber hingeklebt.
Ja, das stimmt, das habe ich auch gesehen, lustigerweise genau auf der Brücke vor dem Weinmuseum in Bordeaux und habe ich auch gleich ein Foto gemacht. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass da jemand Sticker hingeklebt hat, auch wenn es natürlich verboten ist. Ich würde es jetzt nicht machen, aber ich freue mich, dass wir so tolle Fans haben, die das dann immer wieder auch
machen. In letzter Vielleicht Zeit sollten, sehen wir ja, das immer öfter. Ja?
Genau, vielleicht sollten wir mal so eine Galerie machen. Ich habe jetzt nämlich echt schon einige Fotos geschickt bekommen von Hörern, die unsere Sticker haben und die quer in der Welt angeklebt haben. Am Times Square in New York, am Naschmarkt in Wien. Und,
ja, in Köln sind sie auch weit verbreitet. In Portugal habe ich schon einige gesehen.
Ja, Berlin habe ich auch schon ein paar gesehen.
Oh also, ja.
Man sieht sie immer wieder mal. Ja. Also wenn ihr einen Flaschenkindersticker seht, dann
geht
macht
auf unser
doch ein Foto.
Ja. Ja, und wenn ihr welche haben wollt, geht auf unseren Merchandising-Shop.
Genau. Ja. So, Hate-Moment machen wir heute, ne?
Ja, Hate-Moment.
Der Hate-Moment der Woche.
Was mich richtig ärgert, und das erlebe ich in letzter Zeit immer öfter, ist, kennst du das, wenn du ein gewisses Wissen über etwas hast, dass du dann sozusagen als persönliches Auskunftsbüro fungierst? Also bei mir, nachdem ich als Food-Journalist arbeite, ist es natürlich, liegt es auf der Hand, dass mich Menschen immer nach Restaurants fragen. Was auch überhaupt kein Problem ist, das mache ich auch gerne. Was ich nicht so gern mag, ist, wenn jemand sagt, wo gibt's das beste Schnitzel, wo gibt's die beste Pizza, wo gibt's den besten Burger? Weil das finde ich halt immer sehr, sehr schwierig, weil das ist von so vielen Faktoren abhängig. Ich kann nur sagen, wo ich gerne hingehe und das gerne esse, aber das muss nicht heißen, dass es dir dort schmeckt. Also das finde ich immer sehr, sehr schwierig.
Du fängst da mit einem Thema an, Alex, ich glaube, da bräuchten wir jetzt auch keine anderen Rubriken mehr zu machen und da wären wir jetzt, also ich finde das auf der einen Seite, was wundern wir uns, ja, also klar, dass man, wenn man uns im Freundeskreis hat, man bei bestimmten Fragen gerne auf uns zurückgreift, ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, das fängt an, richtig scheiße zu werden, wenn Menschen ins Ausland reisen und dann irgendwie, was weiß ich, sie sind irgendwie in Italien am Gardasee und sagen dann, welchen Wein soll ich hier trinken oder in welches Restaurant soll ich jetzt gehen? Ich finde, da ist dann ein Punkt erreicht, wo ich mir denke, ich kenne vielleicht ein, zwei Restaurants oder Weine, die ich dir empfehlen könnte, aber mach dir doch mal die Mühe und mach dir Google auf. Klar, wenn wir beide irgendwie so eine Reise planen würden oder das googeln, dann fällt es uns oder wir wissen vielleicht schneller, wonach wir gucken müssen, um etwas Gutes herauszufinden. Aber es nervt dennoch, weil du bist halt, also ne, dein Steckenpferd sind halt Sterne-Restaurants und so, aber wenn irgendwer jetzt nach Zürich reist, sagst du ja nicht, dieses nette Bistro, das ist bekannt für bla bla bla. Also da müsstest du dich ja auch erstmal reinlesen sozusagen, oder?
Ja, vor allem das Ding ist, dass die Leute dann ja oft auch gar nicht hingehen. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Ich habe ein, zwei Leute gefragt, wo ich wusste, dass die sehr frankophil sind, weil die selbst aus der Gastronomie kommen. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die in Paris ein Restaurant hat, die habe ich gefragt, ob sie einen Restaurant-Tipp in Bordeaux hat. Und ich habe aber gemerkt, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, wo jeder ein bisschen recherchiert hat, dann sagt der eine, ja, ich habe gehört, das ist gut. Dann sagt der andere, ja, aber ich habe gehört, das soll ganz toll sein. Und am Ende gehst du ganz woanders hin, weil du dich einfach nicht einigen kannst.
Das ist scheiße.
Oder du draufkommst, okay, das hat heute gar nicht auf. Oh, das macht erst um 20 Uhr auf.
Ja, ja.
Und dann denke ich mir immer, am besten ist es einfach, man lässt sich treiben. Man kann ein bisschen vorrecherchieren. Oder wenn man sagt, okay, ich möchte ganz speziell in das Restaurant gehen. Also zum Beispiel, wir waren gestern im Intercontinental auf der Dachterrasse in Bordeaux. Da kocht unten drinnen, ist ein Restaurant von Gordon Ramsay. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich einen Tisch reserviert, aber da musst du halt einfach Wochen vorher reservieren. Wenn es jetzt nur ein normales Restaurant ist, dann kann man auch sagen, mein Gott, lassen wir uns treiben, wo wir es irgendwie nett finden beim Vorbeigehen, da schauen wir rein oder wir googeln ein bisschen vor Ort oder so, ja. Aber was mich richtig ärgert, ist gar nicht dieses, dass die Leute mich fragen, ob ich einen Restaurant-Tipp habe, sondern wenn Leute mir Fragen stellen, die ich selbst nicht weiß. Und wo ich dann einfach sage, also es ist mir jetzt wieder passiert, hat mir ein Freund wieder geschrieben, hat mir ein Foto geschickt von einem Wein und schreibt, weißt du, ob die nach Österreich liefern? Kannst du mir da eine Kiste bestellen? Und dann habe ich echt zurückgeschrieben, Google, schon mal gehört? Fragezeichen. Also das sind so Sachen. Oder ein anderer Freund, der mir sagt, er möchte gerne morgen in das Restaurant gehen, ob ich glaube, dass die einen Tisch frei haben, sage ich, weiß ich nicht, ruf an. Ja, kannst du mir das checken? Nein, kann ich nicht, weil wenn, dann checke ich mir selbst einen Tisch, aber ich rufe ja nicht für dich an und wenn das Reservierungssystem voll ist, ich möchte jetzt einen Tisch haben. Also das mache ich einfach
nicht. Weißt du, wie Leute das bei mir anfangen? Die rufen mich an oder schreiben mir eine Nachricht oder kommen in mein Büro und sagen, Verena, du weißt und kannst doch alles. Und dann weiß ich schon, okay, jetzt muss ich so wie bei der Teufel trägt Prada irgendwie für die Chefin die Harry Potter Version organisieren, die eigentlich noch gar nicht auf dem Markt ist, weißt du, so. Und du sagst so, im ersten Moment sagst du so, ja, und meistens klappt es dann auch irgendwie, aber es würde auch jedem anderen gelingen, würde er den Einsatz zeigen, den ich zeige, ja. Also ich, bei manchen Sachen ist es vielleicht einfacher, in gewissen Regionen Einfluss zu haben, aber auch nicht immer. Manchmal reicht auch Dreistigkeit, ja? Also, oder ein bisschen Charme, ja? Oder ein bisschen eine gute Telefonstimme. Ich weiß, die kann auch nicht jeder, aber meistens kriegt man das hin. Aber nein, Verena, du kannst doch alles. Ja, du auch. Du musst es nur versuchen.
Ja, so. Das ist auch, ja. Also, wir können, so wie du sagst, wir können das Thema noch ewig weiterspinnen. Ich muss mich übrigens wieder zwischendurch mal entschuldigen für meinen deutschen Akzent. Ich habe wieder das Feedback bekommen von einer Freundin, dass ich zu Hochdeutsch spreche. Es tut mir leid. Ich habe versucht, 10 Folgen lang daran zu arbeiten und es nicht zu machen. Es gelingt mir nicht und ich habe es jetzt einfach aufgegeben und es ist jetzt so. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr stört, aber so ist es nun mal. Wenn es jemanden total stört, dass ich Hochdeutsch spreche, dann empfehle ich einfach einen anderen Podcast, einen österreichischen Podcast mit schlechtem Content und schlechtem Inhalt. Dann kann man auch so ein bisschen wienerisch hören.
Schlechten Mikrofon.
Wenn man was über Naturwein erfahren möchte und richtig geile Geschichten hören will mit deutschem Akzent, sorry for that, dann bleibt doch dran. Kleiner Exkurs.
Mich haben ganz viele angesprochen, ne, dass unser Thema eigentlich so international ist, dass wir eigentlich das auf Englisch machen müssten. Ne?
Ah, okay, ja.
Und es haben also echt jetzt ganz viele Naturweinmenschen haben das zu mir gesagt. Und das stimmt auch, aber ich muss sagen, wir sind ja einfach auch Menschen, die viel und gerne Weine testen. Wir würden uns aber beide niemals als Profis bezeichnen. Und wenn wir dieses Gequatsche dann auch noch auf Englisch machen müssten, ich glaube, dann hätte es einfach nicht mehr die Ebene, die wir gerne hätten dabei, ne?
Nein, aber das geht ja auch an der Idee vorbei. Wir wollen ja, eigentlich sind wir ein Unterhaltungspodcast und wollen halt ein bisschen über unsere Leidenschaft sprechen und die ist halt einfach Naturwein, Wein, Spirituosen, gutes Essen und Trinken und nicht mehr und nicht weniger. Wir sind jetzt hier kein Weinexpertenclub.
Ja, gut, aber ich glaube natürlich, die Menschen haben in irgendeiner Art und Weise recht und wenn da irgendwie ein ambitionierter Fan ist, der auch noch guter Translator ist, dann mach doch einfach mal einen englischen Untertitel und schick uns den und dann hauen wir den in unsere YouTube-Episode.
Oh ja, das wäre gut. Ne?
Und dann, wer weiß, was dann passiert. Dann sieht man uns demnächst mit einer HBO-Folge. Follow the Flaschenkinder.
Genau, finde ich gut.
Ja,
so. Ja, puh, wir haben echt Stress, ne? Wir haben noch 8 Minuten. So, müssen ein bisschen Gas geben. Kommen wir zum Geständnis der Woche. Das letzte Geständnis vorm Sommerurlaub.
Das Geständnis der Woche.
Mein Geständnis der Woche ist, ich traue Komplimenten nicht.
Ich glaube, das macht keine Frau, oder? Die ein bisschen Grips hat.
Nein, aber so generell nicht. Und es widert mich an. Sagen wir es eher so. Es widert mich an, wenn ich Komplimente bekomme.
Egal von wem?
Nee, gerade von Männern. gerade von Männern und in jeglicher Hinsicht. Sei es beruflich oder sei es privat. Weil die wenigsten Männer, also ich merke dann, sie meinen das eigentlich ernst, sie werden dann aber so mega unsicher und reden dann irgendeinen Blödsinn, sodass ich dann da stehe und mir denke, halt einfach die Fresse. Ganz ehrlich, dann sag halt gar nichts. Oder sei einfach cool. Sag einfach, meld dich, wenn du Zeit hast. Und sag nicht, bitte melde dich, es war so schön. Oder sag einfach, hey, das war echt ein super Abend. Wäre cool, wenn wir es irgendwann mal wiederholen. Und
aber
sag
das
nicht,
ist ja kein Kompliment. Ein Kompliment wäre ja, wenn ja, jemand sagt, du bist so ein toller Mensch oder so.
Ja, sowas sagen sie ja dann, bevor sie dann in dieses Bitte melde dich kommen, ja. Sie sagen dann sowas wie, ja, das, du bist so schön und deine Augen sind so schön und das ist, und ich lieg da so oder steh da so oder sitz da so und denk mir, hör bitte auf. Ganz ehrlich.
Aber weil ich du weiß, dir denkst, das ist, hat sowieso null Inhalt und das ist nur, du sagst das jetzt nur so oder warum?
Ja, auf der einen Seite denke ich mir so.
Nimmst du es ihnen
so,
nicht ab?
Ja, es ist so gelernte Praxis. Frauen wollen das hören und deshalb sage ich das mal. Muss ja gar nicht so sein. Kann ja sein, dass sie das wirklich ernst meinen. Aber in meiner Welt ist es so, hör mal Junge, hast du eigentlich verstanden, mit wem du dich gerade unterhältst? Weil du musst das jetzt bei mir nicht abziehen, um bei mir irgendwie in Gedanken zu bleiben. Aber auch genauso beruflich, wenn mir jemand sagt, das hast du heute super gemacht oder ich weiß, wie viel Stress du hast, danke für den Tag, dann denke ich mir so, ach fuck you. Ich weiß auch nicht.
Wirklich? Beruflich finde ich das schon wichtig. Also beruflich finde ich, also für die Motivation finde ich das schon immer gut, wenn jemand sagt,
ja, ich glaub, das,
du machst einen guten Job.
Ich glaube, mittlerweile kann ich sehr gut selber einschätzen, wann ich einen guten Job mache und wann nicht. Und deshalb bin ich bei diesen Komplimenten so, die kommen ja bei uns in der Medienbranche auch eher selten. Und früher hat mir das einen totalen Motivationsschub gegeben. Und jetzt denke ich mir so, naja, wenn du es 2 Monate nicht geschafft hast, mir ein Kompliment zu machen, dann mach es auch bitte nicht jetzt. Oh Gott, ich werde so ehrlich, ne? Das ist hier der,
ja.
Das ist hier der champagnerartige Petnat, der mich
das
hier.
Das sind ja fast wie die Ehrlich Brothers hier. Boah, die sind auch ein Hate-Moment für mich, die zwei. Ganz ehrlich.
Gibt's die überhaupt noch oder wurde davon vielleicht
Typen,
auch gerade einer gefressen?
Das zwei
oder
nervigen was? Typen mit ihren Scheißfrisuren, echt. Ich warte. Oh,
gehen wir mal nach Las Vegas und zu den Ehrlich Brothers. Oh,
ich warte darauf, bis die so richtig abgehalftert sind und dann auch ins Dschungelcamp gehen. Also darauf warte ich
jetzt. Nee, das werden die nicht. Das brauchen die nicht. Einer von denen wird sich einen weißen Tiger holen und dann,
ja,
die naja, Story.
Einer von denen wird sich vor allem mal outen, hoffentlich.
Haben die angeblich Frauen oder was?
Nein, ich glaube, darüber spricht man nicht, oder?
Vielleicht könnten die bei meinem neuen Format mitmachen.
Ja, frag die mal an. Frag die mal an. Ich glaube, das wäre.
Das wäre super.
Gar nicht so schlecht, ja. Ein bisschen Magic. Ja. Okay, wir haben echt Stress. Jetzt kommen
wir können ja heute mal ein bisschen überziehen, Alexander.
So,
die letzte Folge, die wir gemeinsam
Geiz?
Haben.
Einfach mal über die Stränge schlagen. Na gut, wenn du möchtest.
So, hau du jetzt raus.
Ja, mein Geständnis der Woche ist, weil wir gerade vorher über Dinge gesprochen haben, die Leute von mir wollen, nämlich Dinge, wo ich dann sage, du musst googeln. Ich gestehe, dass ich relativ oft, wenn ich ein Treffen habe oder also einen beruflichen Termin sowieso, aber auch private Treffen mit Leuten, die ich jetzt nicht so gut kenne zum Beispiel, dann google ich Sachen vorher, also wo ich weiß, dass das Gespräch vielleicht darauf hinauslaufen könnte.
Das ist nicht dein Ernst.
Das ist mein voller Ernst, ja. Ich weiß, es ist nicht super, aber ich tue es. Also keine Ahnung, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einem, weiß ich nicht, Musiker treffe, dann recherchiere ich vorher, einen klassischen Musiker zum Beispiel, dann recherchiere ich vorher Sachen über klassische Musik, über den selbst, über, ja, was auch immer. Wenn ich mit Freunden Abendessen gehe, dann schaue ich mir vorher die Karte an und es kommt nicht sehr oft, muss ich sagen, weil ich glaube, mich schon ganz gut auszukennen mittlerweile, aber manchmal kommt es vor, dass da Dinge stehen, die ich nicht kenne, also in der Karte. Wenn sie auch vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel französische Sachen sind oder Dinge, die man einfach nicht so oft, die man bei uns einfach nicht so oft isst, dann google ich das vorher und dann warte ich auf den Moment, bis jemand sagt, was ist das eigentlich? Und dann sag ich.
Was ist denn Rambutan?
Was ist denn Rambutan? Oder was ist denn Blutpudding? Und dann sag ich, ja, das ist Blutwurst, ey. Weißt du es nicht? So, also.
Alex, ich weiß nicht, ob ich das cool finden soll oder ob ich mir gerade schon Gedanken mache, wann das mal bei uns beiden passiert ist.
Ich find's auch nicht cool. Ich find's auch ehrlich gesagt nicht cool. Aber
hat das auch was mit einer gewissen Unsicherheit zu tun? Da willst du dich einfach besonders gut darstellen.
Ich will mich besonders gut darstellen. Ich mache das manchmal auch bei Weinkarten. Mache ich das auch. Also, dass ich mir vorher die Weinkarte anschaue. Weil in der Situation, wenn du dann da sitzt und du sollst dann zum Beispiel, wenn du zu viert essen bist mit Freunden, einen Wein aussuchen, dann ist man oft überfordert mit großen Weinkarten. Und dann schaue ich mir die Weinkarte schon vorher im Internet an. Die meisten Restaurants haben die ja online. Und dann google ich, wenn ich zum Beispiel einen Wein spannend finde. Und dann, wenn es dann soweit ist, sage ich, also ich glaube, so zu Beginn wird der ganz gut passen, weil der ist nicht sehr schwer, der hat eine gute Säure.
Ja, also ich muss ja sagen, Alex, das spiegelt
jetzt, wo ich das so sage, finde ich es eigentlich
wieder,
ziemlich,
ne?
Scheiße von mir.
Weil mein Geständnis von, weil mein Geständnis wäre dann zum Beispiel als Gegenpart dafür, dass ich super hart an mir arbeiten musste, zu meiner oft vorhandenen Unsicherheit bei Themen zu stehen. Und das war eine super krasse Nummer für mich. Und ich habe aber gemerkt, dass mich das dann irgendwann menschlich macht, weil ich glaube, früher in der Richtung war wie du, dass ich auch sehr belehrend war dadurch oder belehrend gewirkt habe, weil bei allen Fragen, die kamen, ich natürlich die Antwort hatte und es mir sehr schwer gefallen ist, irgendwann zu sagen, man muss nicht alles wissen können, denn man ist nur ein Mensch, aber
ja,
ich denke gerade.
Ich muss sagen, ich habe für mich das Positive rausgeholt, weil ich denke mir dann auch wieder, ich habe mich ja auch wirklich vorher damit befasst und es interessiert
voll,
mich
ja
auch.
Voll, es ist ja ein Mehrwert für dich, voll.
Es ist Mehrwert
total,
für mich,
total.
Es interessiert mich. Manchmal fragt ja auch niemand und dann weiß ich es halt einfach, so für mich. Und
ja,
das vergesse ich dann aber auch nicht mehr. Und das finde ich schon,
total
ganz gut. Und
total.
Natürlich.
Das ist bei mir auch so. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist Rambutan und du würdest mir sagen, dann wüsste ich das ab dem Moment. Das würde mir nie wieder passieren, dass ich fragen würde, was ist das, ne?
So.
Ja.
Aber es ist zum Beispiel auch so, dass als ich noch fest angestellt war bei der Tageszeitung und ein Kollege kam zu mir oder ein Kollege stand und hat so in der Gruppe mit uns gesprochen, mit meinen Kollegen und mit mir und er hat dann gesagt, der und der ist gestorben. Dann habe ich so gesagt, oh krass, okay. Und während er geredet hat, habe ich das schnell auf Google eingegeben, wer das überhaupt ist.
Aber zum Thema Unsicherheit muss ich dir auch sagen, weißt du noch, wie ich durchgedreht bin, bevor ich bei Zoom und Kracher, also bei dem einem, der mal zum weltbesten Sommelier ernannt wurde, der hat mit einem österreichischen Winzer jetzt Weine gemacht und ich war vor diesem Tasting so unfassbar aufgeregt, weil ich dachte, oh mein Gott, was mache ich da überhaupt? Und vor allen Dingen, weil es bei konventionellen Weinen für mich super hart ist, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und ich mich dementsprechend auch gar nicht mit diesen Weinen auseinandersetzen wollte, weil ich so dachte, vielleicht werde ich positiv überrascht und dann sage ich einfach wie sonst, was ich schmecke. Das ist leider so zum Teil ausgeblieben und ich weiß noch, wie unsicher ich da war, aber als ich dann vor Ort war, dachte ich mir so, boah, irgendwie das Wissen, was ich habe, reicht irgendwie schon, um hier gerade zu existieren. Und ich kann dazu noch Leuten irgendwie was erklären, obwohl das nicht meine Favorite Weine sind. Und ich glaube, das war für mich ein viel geileres Erlebnis, als hätte ich mich jetzt schon vorher voll mit den Weinen auseinandergesetzt irgendwie.
Ja, das ist ja auch...
Verstehst du, was ich meine?
Ja, das ist ja auch was anderes. Da geht's ja auch so ein bisschen um es quasi unvoreingenommen reinzugehen und so, ja.
Ja,
aber,
ja.
Ja, mein Gott. Ja. Also wie gesagt, mein Geständnis, ich google oft vor Treffen gewisse Dinge oder auch während Treffen.
Ich werde dir jetzt nie wieder sagen, in welches Restaurant wir gehen.
Manchmal war es sogar so, das habe ich auch schon oft gemacht, dass ich auf die Toilette gegangen bin und auf der Toilette dann Dinge gegoogelt habe, die am Tisch besprochen worden sind. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass das ganz viele Menschen machen.
Ich bitte meldet euch, wer sowas auch macht, und wir machen so eine kleine Selbsthilfegruppe.
Ja, so.
Nein, ich find's ja schön. Ich finde das hat auch immer, für mich hat es auch mal was Positives, dass du alles weißt.
Naja, ich weiß ja nicht alles. Also ich bin einfach sehr interessiert an Dingen und
ja.
Ich halte mich jetzt auch für, ich glaube, halbwegs intellektuell, was das allgemeine Wissen betrifft. Aber
deshalb ergänzen wir uns so gut, das bin ich halt nicht so.
Genau, du bist halt eher einfach von der Struktur. Ja, Ghetto. Und ich bin halt eher ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hab halt so die feine Klinge.
Du spielst halt in einer anderen Liga, was
so,
sollen wir sagen?
Richtig.
Ne? Du bist da auch so einfach, du schwebst über den Dingen und ich muss mir das alles hart erarbeiten.
Ich habe mich hochgeschlafen, du hast dich runtergeschlafen. So kann man es, glaube ich, ganz
so
gut
nämlich.
Zusammenfassen. Ja.
Hi, Boys.
Also, ja, fassen wir es zusammen. Ich glaube, es hat auch was Gutes, wenn man auch manchmal Dinge nicht weiß, aber sich dann trotzdem damit beschäftigt. Weil es gibt ja auch in meinem Freundeskreis Leute, die wissen Dinge nicht und das ist auch okay, aber die sind ja auch null interessiert, überhaupt etwas darüber zu erfahren. Also
das finde ich sogar noch viel schlimmer.
Ja,
weißt
das
du,
finde ich
muss
auch.
Man muss nicht alles wissen, aber Desinteresse finde ich 10-mal schlimmer, als irgendwas nicht zu wissen.
Genau, richtig. Also wenn du das Gefühl hast, das interessiert die gerade Nüsse, was du erzählst, und das merkt man ja auch relativ schnell. So.
Das merke ich auch beim Thema Natural Wine einfach. Egal.
Ja.
Wir könnten jetzt 100 Jahre lang weiterreden, weil wir beide wissen, wir hören uns jetzt 6 Wochen nicht mehr.
5 sind's, glaube ich.
5.
Ja.
Ja.
In
Gut.
der 6. hören wir uns
Lassen
wieder.
Lassen wir das.
Ja.
Ja.
Kellerchen, es ist soweit.
Ja.
Das
ja,
ist
du musst weiter Urlaub
vergangen.
Machen. Es
ich muss weiter Urlaub machen.
Auch,
ja.
Ne?
Ich fahre morgen auf dieses Chateau, habe ich ja gesagt, zu dem Naturwinzer.
Ja.
Werde ich euch vielleicht dann nach deinem Urlaub was drüber erzählen. Und
deinem Urlaub, wie du das immer nennst, ey.
Ja, Entschuldigung, wenn man in Portugal arbeitet, das kann doch nur Urlaub sein. Und außerdem, ihr beim Fernsehen, ihr arbeitet doch alle nichts.
Living la vida locker, sage ich dazu.
So,
ne?
Nämlich. Living the good life. Oder savoir vivre, wie der Franzose sagt.
Schön. Mhm.
Wir hören uns wieder in 5 Wochen. Also ihr hört uns schon nächste Woche, nämlich mit unseren kurzen Folgen, die wir voraufgezeichnet haben. Und in 5 Wochen hören wir uns dann wieder in alter Frische, sozusagen live on tape in der Woche davor. So, dann wünsche ich dir schöne Tage in Portugal. Bring mir was Schönes mit. Trink ganz viel Naturwein, wenn du dazukommst. Und lass dich nicht zu sehr stressen.
Das mache ich nicht und hab noch wundervolle Tage in Bordeaux und grüß mir die süßen Winzer.
Au revoir.
Au revoir.